Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Moin und herzlich willkommen zur 93. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Heute ist Montag, der 16. August und damit ist heute der erste Montag nach dem Freitag, dem 13., der dem HSV vor ein paar Tagen sehr viel Pech eingebracht hat. Über das verlorene Derby und auch über vieles mehr wollen wir natürlich heute reden. Mein Name ist Kai Schiller und zum einen begrüße ich ganz herzlich Henrik Jakobs. Moin Henrik.
Moin Kai.
Und zum anderen begrüßen wir unseren Gast heute, einen großen HSV-Fan, einen HSV-Unterstützer und bald vielleicht auch sowas ähnliches wie ein HSV-Halbfunktionär. Darüber wollen wir nachher natürlich ausführlicher sprechen, aber zunächst einmal wird der Gast wie immer in dieser Saison von HSV-Rapper Elvis bei uns vorgestellt.
Wenn Freunde von früher sich treffen und über ihn sprechen, dann würden manche wohl sagen, das ist der Typ mit den Heften, der Mickey Maus Verrückte, Flohmarktfetischist, der praktisch ohne Pause über absurde Ideen spricht, viele stimmen zu, doch plötzlich entgegnet auch einer, völlig falsch, das ist doch dieser Diskothekenbetreiber. Der nächste redet schnell weiter, das Gedächtnis ist glänzt, das ist der Typ von EDM, der mit Techno und Trance. Der letzte sagt, ich hab's, ich bin auf der Spur, gigantische Träume verpackt in Miniatur. Und alle haben recht. Dazu wirkt er immer so, als wäre die Welt wirklich in Ordnung. Ausgeglichen, froh, doch Optimisten, das sind Menschen, die sich mit Niederlagen auskennen. Vielleicht ist er auch deshalb heute hier und HSV-Fan.
Ja, mit Niederlagen kennt sich unser heutiger HSV-Gast sicherlich gut aus, aber auch mit den guten alten HSV-Zeiten. Herzlich willkommen, Frederik Braun vom Miniatur Wunderland.
Moin.
Ja, Herr Braun, vielen Dank erstmal fürs Kommen. Sie sind ja großer HSV-Fan, das weiß man. Sie sind seit neuestem auch Mitglied in Marcel Janssens Expertengremium. Genau, Kai hat schon gesagt, über das wollen wir auch später noch sprechen. Aber wir freuen uns vor allem, dass Sie heute auch noch die Zeit gefunden haben, denn heute ist ja auch ein ganz besonderer Tag für Sie. Vielleicht können Sie unseren Hörern das zunächst einmal erklären.
Ja, in Corona-Zeiten ein verrückter Tag, den man eigentlich legendär feiert. Und wir können ja auch feiern aus unserer Geschichte als Diskothekenbesitzer. Heute ist das Wunderland 20 Jahre alt geworden, aber wir feiern nicht. Uns ist nicht danach zumute. Das holen wir irgendwann anderes Mal nach beim 25. Geburtstag und dann umso heftiger. Aber heute haben wir einfach ganz normal
geöffnet. War die Derby-Niederlage so schlimm?
Die war scheiße, ja, die war echt schlimm und die ist auch schwer zu verkraften, so im Nachhinein aus verschiedenen Gründen, das ist klar, reden wir wahrscheinlich gleich noch drüber, die Leistung, aber auch der Schiedsrichter, da kann man ja als HSV-Fan mit seiner Brille einiges zum Besten geben über dieses Spiel und ja,
darüber reden wir auf jeden
Fall. Aber dass sie nicht feiern, hat natürlich vor allem mit der aktuellen Pandemiesituation zu tun.
Ganz genau, es ist einfach weniger so mit Abständen, das ist alles doof. Wir haben das 10-jährige Jubiläum haben wir die ganze Nacht durchgefeiert mit Gästen, mit Wunderländern und haben getanzt und haben Party gemacht, gesoffen und das fühlt sich alles im Moment falsch an.
Das muss dann auf jeden Fall beim 25-jährigen Jubiläum nachgeholt werden. Aber der Terminkalender ist voll, umso mehr freuen wir uns, dass Sie ein paar Minuten, eine Stunde vielleicht für uns haben. Und wir haben schon angesprochen, wir müssen am Anfang irgendwie über das sprechen, was da vor 3 Tagen los war. Das Derby, das der HSV 2-3 verloren hat. Wo haben Sie es geguckt?
Ich habe es tatsächlich mit meinen 4 Kindern und meiner Frau zusammen ganz gemütlich zu Hause geguckt. Und der Fernseher, der zeigt ja auch immer ganz deutlich, was schiefgelaufen ist. Also finde ich manchmal noch deutlicher als im Stadion selbst, wo man sich hundertprozentig sicher ist, dass das da eine Fehlentscheidung war. Und dann sieht man es am Fernseher und denkt, man hat sie wieder umsonst heiser geschrien. Aber das war tatsächlich, ja, das war ein Wechselbad der Gefühle. Ich bin ja tatsächlich mega Optimist und glaube immer an das Gute. Und deswegen kann ich auch immer diese ganzen Schelten hinterher nicht verstehen im Internet, wie alle immer den HSV scheiße finden und dann am nächsten Mal wieder jubeln, wenn es gewinnt. Ich eck dann auch mit vielen an, die so bekannt sind dafür, bestimmte Autoren, die im Internet immer den HSV runterschreiben, da ecke ich immer an, aber ja, so richtig einzuordnen, was da am Freitag passiert ist, das gelingt mir auch mir noch nicht. Also ich ärgere mich wahnsinnig über die Jatta-Szene, für mich war das die spielentscheidende Szene, wir hätten das Ding vielleicht gewonnen, das hat eigentlich jeder gesehen, außer irgendwie der Keller, der gerade wahrscheinlich keine Internetverbindung hatte und ja, da ärgere ich mich immer am meisten drüber. Klar, würde ich auch schon sagen, Pauli hat gebissen und hat wirklich richtig gekämpft und da fehlte dem HSV was und hat versucht, das mit glänzenden Szenen aufzuarbeiten und dem entgegenzugehen. Und ich finde auch gerade bei Tim Leibold so waren so ein, zwei Szenen, wo er so total irgendwie niedergeschlagen wirkte und überhaupt nicht mehr so dran geglaubt hat, gerade so in den letzten Viertelstunde und so. Und das darf einfach im Derby nicht passieren. Also ich glaube auch in der 88. Minute noch, dass ich 0-3 aufholen kann. Und da gibt's Dinge in der Geschichte, da ist das passiert, da muss man einfach dran glauben. Und das gerade bei dem Spiel wäre das noch gegangen und da haben mir ehrlich gesagt die letzten 10 Minuten am meisten wehgetan.
Wie sieht das denn so aus, wenn Sie HSV gucken und dann St. Pauli ein Tor schießt? Wird es dann schon mal lauter? Muss der Frust dann raus oder wie hört sich das bei Ihnen dann an?
Also es hat irgendwann mal ein Schauspieler vor 20 Jahren in einer Talkshow einen Spruch gebracht, der passt zu 100% auf mich. Ich gehe ins Stadion, um mich gepflegt daneben zu benehmen. Und das ist auch so. Ich schreie wie sonst was. Ich bin immer heiser. Ich bin immer sauer auf den Schiedsrichter. Ich bin da ganz ehrlich nicht immer unparteiisch und freue mich wie sonst was Feuer an und kann immer meine Leute in der Umgebung nicht verstehen, wenn sie nicht mit anfeuern. Und das ist bei zu Hause genauso. Also ich schimpf wie ein Rohrspatz, sodass meine Frau sich schon Sorgen um die Erziehung der Kinder macht. Und aber das gehört beim Fußball doch dazu.
Und die schreien schon mit, die Kinder?
Die schreien voll mit. Am Anfang haben sie noch erschrocken, so als sie 2-3 Jahre alt waren. Und jetzt, mein Kleinster ist 11 Monate, der erschrickt sich schon so richtig, wenn ich beim Tor richtig durchdrehe und so.
Jetzt sagt aber, der Perl, du Blinder, wo bist du?
Aber innerhalb von kürzester Zeit wird er sich dran gewöhnt haben. Und also die Kleinen, also die sind jetzt 5 und 7, also die schreien schon richtig mit und gehen voll mit. Wir waren auch das erste Mal mit den 3, 5- und 7-Jährigen im Stadion, also wir haben Zwillinge und das war irre. Ne? Man sagt ja so häufig, nimm Kopfhörer mit und wer weiß, wie lange die aushalten und so. Also die wollten gar nicht gehen und die haben die ganze Zeit zugeguckt. Also
das wissen Sie noch, welches Spiel das war?
Das war ja das Letzte, was wir 1-1 richtig schön verbockt haben. Also das hättest du in der ersten Halbzeit einfach klar machen müssen, das Ding. Und ja, irgendwie hat man es geahnt, oder?
Ja, ein bisschen am Ende in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall. Sie sind ja durch und durch HSV-Fan, das hört man ja auch sofort. Wie sieht's mit St. Pauli aus? Große Antipathie oder neutrales Verhältnis oder sogar leichte Sympathien?
Ja, einige schalten jetzt gleich ab, wenn ich weiter rede. Also ich mag Pauli eigentlich auch sehr gerne, freue mich nur nicht, wenn sie gewinnen, wenn wir gegeneinander spielen. Ich bin eingefleischter HSV-Fan und habe eine Zuneigung für Pauli. Aber ich habe auch zum Beispiel diesen Hass auf Werder gar nicht. Habe ich nicht. Ich liebe meinen HSV und kann alles andere gut finden, wenn es guter Fußball ist. Und international bin ich für jede deutsche Mannschaft. Also ich bin da vielleicht nicht der typische HSV-Fan, aber trotzdem sage ich bin ein Hardcore-Mega-HSV-Fan. Vor den Kindern bin ich zu vielen, vielen Auswärtsspielen jede Saison gefahren und nur kann ich diesen Hass nicht verstehen. Also der muss bei Fußball ja eigentlich nicht sein. Einige brauchen das, ich habe ihn nicht.
Sie haben eben schon über Ihre Kinder gesprochen und dass die auch schon so ein bisschen mitfiebern. Wir haben da auch ehrlicherweise schon unsere erste Frage von Ihrem Bruder Sebastian genau zu dieser Thematik.
Hallo lieber Frederik, hier spricht dein Bruder Sebastian. Uns beiden wurde ja dieser HSV-Virus in die Wiege gelegt. Du bist glücklicherweise 14 Jahre vor mir geboren und hast noch die glorreichen Zeiten mitbekommen. Meistertitel, europäische Titel. Ich bin quasi im Jahr des letzten großen internationalen Sieges geboren. Und seitdem ist das HSV-Fansein, kann man auch sagen, nicht immer schön und tut ganz häufig ganz schön weh. Und es ist ehrlich gesagt eine ziemlich lange Leidensgeschichte, von der ich Saison für Saison nicht lassen kann. Aber jetzt habe ich ja auch einen kleinen Sohn und bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihm das weitergeben soll oder vielleicht eine andere Sport oder ein anderer Verein ihn einfach alltäglich fröhlicher machen würde. Wie denkst du denn darüber?
Langweilig, wenn es irgendwas anderes als der HSV wäre. Also in meiner Umgebung gibt es Kinder, die sind Bayern-München-Fans in Hamburg. Finde den Fehler. Also erstens, das passt nicht. Ne? Wenn die mal ins Stadion gehen wollen, müssen die 800 Kilometer fahren oder einmal in den nächsten Jahren nicht, kommen die nach Hamburg. Aber das geht auch aus einem anderen Grund nicht. Ich will doch nicht für einen Verein Fan sein, der das abhakt, wenn er gewinnt und sagt, wir haben gewonnen, ach scheiße, nur 3-0. Und wenn er verliert, ist die Welt zu Ende und man wechselt den Trainer aus am besten.
Sie wollen leidensfähige Kinder.
Ich freue mich über jeden Sieg, wie als wenn ich Meister geworden bin und bin richtig 3 Tage richtig high. Und das Gefühl hat man als HSV-Fan, glaube ich, 1000-mal eher, als wenn man Dortmund oder wenn man Bayern-Fan wäre. Und ganz ehrlich,
ich kann das nicht. Auch mal 3 Tage down, das gehört dann auch häufiger mal dazu.
Ja, das gelingt mir heute etwas besser, dass der Abend zumindest nicht ganz, also vielleicht der Abend noch ein bisschen herhalten muss, aber dann am Morgen hat man das weggeschlafen, aber ich kann das einfach nicht verstehen, ich bin einfach Fan in einem Verein meiner Stadt. Das muss nah sein, das muss sich gut anfühlen. Und ich will doch nicht zur Hassfigur werden, wenn ich irgendwie der Einzige bin, der für diesen nicht so charmanten Verein Fan ist oder so. Also ich bin HSV-Fan und ich werde das meinen Kindern mitgeben. Das ist auch schon gelungen. Die waren im HSV-Trainingscamp jetzt.
Im Sommercamp.
Und das war so genial. Und sie tragen jeden Tag in der Schule ihre Ausrüstung und hatten auch schon vorher, das war total süß. Mein Kleinster hat sich zum Geburtstag gewünscht. Er verzichtet auch auf einen anderen Wunsch, aber er möchte, dass alle drei Großen ein Trikot bekommen. Und wenn die anderen beiden, also die Zwillinge auch ein Trikot kriegen,
verzichtet. Da ist Papas Herz aber aufgegangen, oder?
Ja, und das ist, die tragen sie wirklich rund um die Uhr. Und das ist tatsächlich manchmal schon fast peinlich, ne? Es ist ja auch nicht immer in, wenn man als HSV-Fan sich irgendwo outet und so. Und wir waren gestern beim Reitturnier und sie sind auch in voller Montur da aufgetaucht. Also das ist schon, es ist toll. Also sie sind voll versaut.
Okay, bei ihren Kindern wissen wir, woher es kommt. Bei ihnen kommt es wahrscheinlich von ihrem Vater, von Jochen?
Das kommt tatsächlich von meinem Stiefvater, der HSV-Fan damals war. Also von dem Papa von Basti, der gerade unsicher ist. Also Sebastian, ob er sein Kind auch mit dem HSV-Virus, das hat er noch gar nicht gemerkt.
Darüber wird noch zu reden sein, ne?
Das ist schon zu spät. Das hat er noch gar nicht gemerkt. Das ist schon erledigt, das Thema.
Wie alt ist dein Sohn?
Der ist jetzt 3 und das ist viel zu spät. Das ist 100% schon drin. Das ist ein Gen ja auch schon mit drin bei uns in der Familie. Von daher.
HSV-positiv.
Und ja, 100%. Und der hat tatsächlich mir damals die erste Karte geschenkt. Das war tatsächlich 81, 82 die Saison und ab 82, 83, also legendär, hatte ich meine Dauerkarte mit ganz kurzer Unterbrechung.
Guter Einstieg auf jeden Fall.
Ja. Er hat mir irgendwann mal, ich glaube, das war 1984, hat er mir zu Weihnachten den Riesenwunsch erfüllen wollen, dachte er, für die Rückrunde eine Sitzplatzdauerkarte. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, ich bin hier falsch, ich will in die Kurve. Und das ist tatsächlich die tollste Zeit gewesen beim HSV. Ich fand auch die Van der Vaart-Zeit, die erste, war genial. Und dafür lebt man doch. Und diese Zeiten werden irgendwann wieder da sein. Und wenn man tatsächlich mal zum Ende der Rückrunde da oben steht, dann ist es wahrscheinlich das gleiche Gefühl wie Meister zu werden. Das haben wir ja nicht, weil kurz vor Ende der Rückrunde stehen wir ja wieder auf Platz 4 meistens. Und das ist tatsächlich, also ich kann sagen, ich habe die ganzen Leidensphasen voll mitgemacht und das hat keinen Schaden bei mir hinterlassen. Gar nicht. Ich freue mich jedes Jahr auf die nächste Saison, schimpfe jedes Mal erstmal über die Einkäufe, dass die vielleicht doch noch anders sein könnten. Erstes Spiel sehe ich, dann sehe ich, wer eingeschlagen hat und liebe den sofort und hätte Tune auch nicht gekündigt. Da stecke ich aber nicht drin. Vielleicht stecke ich da jetzt durch diese neue Aufgabe dann tiefer drin. Ich hätte einfach mal gelassen. Ich hätte mal einfach gesagt, scheiß drauf, dann sind wir wieder Vierter. Aber Konstanz aufbauen, mal dran zu glauben, dass man den
Vierter Trainer wäre ja Konstanz, muss man sagen, ne? Vierter Platz wäre ja Konstanz.
Ja, aber beim Trainer, ich schäme mich jedes Mal fremd, wenn wir wieder einen entlassen haben. Und ja, ich fand den Tune genial, muss ich ehrlich sagen. Also ich möchte jetzt nichts gegen Walter positiv, das ist noch zu früh, aber ich fand den von der Art, von der Auftreten, wie er da stand, und ich fand ihn einfach sympathisch in den Pressekonferenzen und ich fand auch seine, zumindest in der Hinrunde, seine Spielweise echt stark. Und was dann in der zweiten, in der Rückrunde passiert ist, das
ist schon anderen Trainern passiert.
Ist nicht unbedingt immer seine Schuld, ist auch das Umfeld und so. Ich hätte einfach mal das Experiment gewagt und weitergemacht.
Ja, über HSV-Trainer können wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts noch sprechen. Die Frage kam ja eben von ihrem Bruder Sebastian. Ich glaube, das wissen wahrscheinlich gar nicht viele. Man kennt sie ja vor allem mit ihrem Zwillingsbruder Gerrit. Wie ist das da innerhalb der Familie mit dem HSV, mit dem HSV-Verhältnis als Brüder? Also sieht das zu Hause aus dann?
Ich habe tatsächlich einen echten Bruder, den Zwillingsbruder, das andere sind Halbgeschwister, weil meine Eltern wieder neu geheiratet haben und meine Schwester ist ziemlich neutral. Meine beiden Brüder sind, also mein einer Bruder, der Basti, ist auf jeden Fall absolut HSV und hatte so eine Phase, wo es so in war, für Pauli zu sein. Und da war er auch dann irgendwie für Pauli. Und Gerrit ist tatsächlich HSV-Fan, aber fast auch Pauli-Fan. Ich würde mal sagen, der ist fast neutral, der freut sich über beide. Das geht tatsächlich, ist aber auch nicht so enthusiastisch wie ich. Also kriegt manchmal die Ergebnisse tatsächlich aus der Zeitung. Und das würde mir ja nie passieren, egal wo ich bin.
Hoffentlich aus dem Abendland.
Ich war mit meiner Frau tatsächlich in Hongkong und habe tatsächlich erstmal gesucht, wo wir irgendeinen Livestream kriegen. Und das war schon cool.
Geschafft? Damals,
ja, geschafft. Und
legal?
Legal. wurde so erklärt, dass es legal sei, aber...
Er
war abrufbar, tatsächlich, ja. Also war Schalke, glaube ich. Wir haben gewonnen auf Schalke, wenn mich nicht alles täuscht, aber ich weiß es gar nicht mehr genau. Habe ich noch einen Screenshot gemacht. Also wir haben auf jeden Fall geführt zwischendurch.
Und Gerrit war genauso wie sie auch dann mit der Dauerkarte und so Weihnachten 82, 83 oder wann das war?
Nee, also er ist mit ins Stadion, Stehplatz 5 Mark Block F. Wir waren nicht E, wir waren immer daneben, Block F. 5 Mark damals gekostet, da war er ganz oft dabei, aber diese Dauerkarte habe ich alleine geschenkt bekommen. Das war alleine, total alleine da irgendwie so zu sitzen, und ich bin dann tatsächlich, teilweise habe ich doch wieder 5 Mark ausgegeben, um dann doch wieder in meinem geliebten Block F zu stehen. Da waren wir tatsächlich so eine Clique. Logisch, Fußball bringt am meisten Spaß, wenn man zusammenschreien kann.
Heute ist ja ein großer Tag für Sie und Ihren Bruder. Seit 20 Jahren betreiben Sie zusammen das Miniatur Wunderland, und von daher darf an diesem Tag natürlich auch Ihr Bruder hier im Podcast nicht fehlen.
Mit ich kriege Angst.
Ja, das hätte ich auch an Ihrer Stelle.
So, Freddy, jetzt bekommst du eine Quizfrage aus unserer gemeinsamen HSV-Sturm- und Drangphase in den 80er Jahren. Weißt du noch, ich habe keine Ahnung, warum mir diese Anekdote so in Erinnerung geblieben ist, aber weißt du noch, welcher damaliger HSV-Spieler immer behauptet hat, dass sein lichtes Haar ausschließlich an dem vielen Duschen als Profifußballer liegen würde? Ne?
Da komme ich tatsächlich nicht. Also es rattert jetzt gerade. Lichtes Haar.
Also es hat ein Trauma 80ern. Bei ihrem Bruder ausgelöst, auf jeden Fall.
Ja. Naja, wir haben ja auch teilweise Haare beim Duschen verloren, wir beide. Und fällt mir nicht ein. Fällt mir tatsächlich nicht ein. Also ich kann mich gut erinnern daran, dass tatsächlich dieser Mythos damals herrschte, dass man beim Duschen und Haare waschen seine Haare verlieren könnte. Aber der Spieler dazu fällt mir nicht mehr ein. Und ich rede gerade langsamer, was ich ja sehr selten tue, ja. Weil ich denke gerade dabei und denke noch irgendwie die Kurve zu kriegen. Ich kriege sie aber nicht, nee.
Ihr Bruder hat offenbar damit gerechnet, denn hier kommt die Auflösung.
Tja, die richtige Antwort war Lars Bastrup. Ich weiß nicht, warum ich das so in Erinnerung behalten habe, aber es hat mich irgendwie, ich habe irgendwie Angst bekommen vom Duschen damals, oder? Keine Ahnung.
Ja, der gute Lars Bastrup, die Nummer 11, wenn mich nicht alles täuscht. Wie er immer rechts Manikals-Konkurrenz gemacht hat, wenn die da beiden waren. Und
zwischen 81 und 83, also genau in der Phase, wo sie angefangen haben. War schon verrückt.
Und die ganzen Dänen, die deswegen mit Bussen immer gekommen sind, das war cool.
Ja, mal schauen, wie viele Dänen jetzt für Mikkel Kaufmann kommen, aber wahrscheinlich nicht ganz so viele.
Und Schweden kommen dann jetzt auch demnächst.
Ja, genau. 81 bis 83 war Lars Bastrup dann beim HSV. Dann kam ja auch der Europapokalsieg, der Landesmeister in Athen. Wissen Sie noch, wo Sie das Spiel verfolgt haben?
Ja, also zu 100%. Ich bin da 5 Jahre älter geworden. Es war tatsächlich bei uns im Wohnzimmer. Wir waren vorm Fernseher, wir außer Frederik. Ich habe tatsächlich ab dem Moment, wo wir 1-0 geführt haben, was ja leider sehr früh war, die Hälfte der Zeit auf dem Flur verbracht. Ich konnte es nicht mit ansehen. Ich habe dann immer Gerrit gesagt, sag's Bescheid, wenn wir den Ball haben. Dann bin ich, wenn wir den Ball hatten, wieder rein und habe so lange geguckt, bis wir den Ball verloren haben, wieder rausgepäst auf dem Flur und habe wieder, Gerrit, sag doch was, haben wir den Ball? Und dadurch habe ich natürlich einige brenzliche Szenen in diesem Spiel, wo Uli zum Held geworden ist, auch verpasst.
Das erinnert mich an das Wimbledon-Finale zwischen Boris Becker und Michael Stich. Da ging es mir genauso. Ich war für Stich und komischerweise musste ich dann immer rausgehen, wenn Boris Becker dann die Punkte gemacht hatte. Das nur am Rande. Aber ja.
Aber die HSV-Begeisterung hat ja tatsächlich auch nie nachgelassen und ist ja so ein bisschen in den Beruf mit eingeflossen. Wir haben mit dem ehemaligen Teammanager Marinus Bester gesprochen, der uns erzählt hat, dass das für ihn früher Pflichtprogramm war, immer mit den Neuzugängen und vor allen Dingen mit den Familien der Neuzugänge. Dann so eine Hamburg-Tour zu machen, und da war Miniaturwunderland immer dabei.
Ich habe es immer gefeiert, wenn ich seine Handynummer auf meinem Display gesehen habe. Ich wusste, es kommt wieder jemand.
Wer war so immer dabei? Also an welche Neuzugänge erinnern Sie sich, die Sie durchgeführt haben?
Matthijssen, De Jong, auch Van der Vaart war da. Es sind alle gekommen und das fand ich immer ganz, ganz toll. Also Matthijssen habe ich ganz persönlich in Erinnerung. Das waren 2 so lockere Stunden und er hatte nur 1 Stunde eingeplant und ja, der wollte auch gar nicht mehr gehen und wir haben uns so auf einer Wellenlänge verstanden, so als wenn wir Freunde gewesen wären. Und da hast du alles dabei. Du hast welche da, die so, ja, tangiert mich jetzt nicht so, und hast welche, die da ganz tief eintauchen. Also Van der Vaart war so auch ganz, ganz toll, und ja, das sieht man ja auch so auf die Fragen stellen. Mirko Slomka ist bis heute so eine Bekanntschaft, fast eine Freundschaft daraus entstanden und so, und ja, das ist immer toll, und da fehlt mir Marinus Bester so ein bisschen, weil es lange keiner mehr da gewesen. Zumindest habe ich es nicht mitgekriegt.
Und die Touren haben dann immer Sie persönlich mit begleitet?
Ja, also da war ich eigentlich immer dabei. Heute, also wir haben viele, viele Stars bei uns und auch Weltstars inzwischen, das schaffe ich schon gar nicht mehr immer. Ich habe so viele Termine und Familie ist ja auch wichtig geworden und so, und das heißt, da nutzt man auch so ein bisschen ab, ne? Also klar, wenn Woody Allen war da hat Gerrit sich drum gekümmert, Rod Stewart waren wir beide da und so, aber Adele haben wir nicht mal mitgekriegt, dass sie da war. Das ist schon verrückt, wer. Katy Perry war da, inkognito, haben wir auf der Überwachungskamera gemerkt, als wir hinterher im Internet von ihr gelesen haben, wie cool sie das Wunderland war. Und wir wussten, dass sie an dem Tag da war, haben sie überhaupt die Überwachungskamera gefunden mit Baseballcap und so. Adele hat in ihrem Konzert eine Minute lang den Gästen erzählt, dass sie das Tollste der Welt gesehen hat, das Miniatur Wunderland und so. Das ist schon verrückt.
Da geht aber das Herz auf.
Ich sag mal, damals zu Marinos Zeiten, da, ja, habe ich die Zeit noch irgendwie gehabt oder sie mir genommen und hatte noch keine Kinder.
Man sie für Adele ist ja auch was anderes.
Ja, ist schon verrückt, wer alles da war.
Und also ihm hat es auf jeden Fall auch großen Spaß gemacht und natürlich hat auch Marinos eine Frage.
Hallo Freddy, Marinos hier. Das Miniaturwunderland, weißt du ja selber, war ja immer einer der festen Bestandteile meiner Tour durch Hamburg mit den Familien der Neuankömmlinge beim HSV. Das hat immer sehr, sehr viel Spaß gebracht und die Kinderaugen, die leuchtenden unserer Spieler, sind mir immer noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Ich habe jetzt eine Frage an dich, die wird dich wahrscheinlich überraschen, aber ich sag mal, in den letzten Jahren hat sich das ja mit der Stadtmeisterschaft ein bisschen anders entwickelt, wie wir uns das aus HSV-Sicht ja gewünscht haben. Deshalb mal die Frage an dich, ist es eventuell beabsichtigt, dass ihr in Zukunft auch das Millerntor-Stadion im Miniaturwunderland erbaut? Ich bin mal auf die Antwort gespannt.
Eine Frage, die nach Freitag ein bisschen wehtut sogar, vielleicht.
Ja, wie kommst du auf so eine Frage, Marinos? Also
ich habe sie mir auch schon mal gestellt.
Die geht doch gar nicht, oder? Also, die haben wir noch nie gehört, die Frage. Nein, ganz ehrlich, das ist ganz klar. Es gibt viele Pauli-Fans in Hamburg und die hätten theoretisch auch ein Millerntor-Stadion bei uns im Hamburg-Abschnitt verdient. Fakt ist, dass wir das damals gebaut haben zu einer Zeit, wo wir gar nicht authentisch bauen wollten. Da sind so 6, 7 Hamburger Sehenswürdigkeiten dazwischen geschummelt worden in unsere Hafenstadt, wie wir es eigentlich genannt haben. Das war immerhin 2002, wo wir Hamburg gebaut haben. Da wussten wir noch gar nicht, was wir können oder was wir in Zukunft können. Wenn wir heute Hamburg neu bauen würden, würden wir es ganz anders bauen. Jetzt steht da einfach nur mal das Volksparkstadion und es ist überhaupt gar kein Platz. Wir mussten, alleine für die Elbphilharmonie mussten wir was wegreißen, was uns eigentlich am Herzen lag. Und wir können da nicht mal eben ein Millerntor-Stadion einbauen. Und es gibt ja auch noch eine zweite Diskussion. Da gewinnt seit 2002 immer der HSV 4-3.
Deswegen und heißt es auch Miniatur Wunderland.
Genau. Ja, damals war es aber. Es war ein so cooles Spiel. Und da hat sich Pauli eigentlich als Sieger gefühlt, weil wir haben 4-1 gewonnen. Und dann gab es, glaube ich, noch so eine Szene, wo sie fast das 4-4 gemacht hätten und so. Deswegen waren Paulianer auch eigentlich immer einverstanden mit diesem Spiel, aber inzwischen sind sie es nicht mehr. Und wir hatten das eigentlich versprochen, dass wir das mal umbauen auf das jeweils aktuelle Ergebnis im Volksparkstadion. Und warum wir es jetzt nicht gemacht haben, ist keine Lüge. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht dran gedacht, die Modellbau zu machen. Wir haben immer so viele neue Sachen zu tun. Wir bauen 3 Bauabschnitte gerade gleichzeitig, schaffen das alles nicht in Time und dann sollen wir auch noch sowas umbauen, weil es liegt ja nicht nur daran, gerade mal das Ergebnis umzuprogrammieren. So. Aber wenn ich mal ganz, ganz ehrlich bin, Hamburg ist mehr als nur der HSV und wir müssten eigentlich mal daran und dieses Versprechen einlösen und sagen, okay, das letzte Punktspiel HSV Pauli müsste da eigentlich mal zumindest vom Ergebnis gespielt werden.
Man könnte natürlich auch über einen Stadionumbau nachdenken, wenn St. Pauli dieses Jahr den Aufstieg schaffen sollte.
Was sind denn das hier für Fragen? Also wenn, steigen wir gerne zusammen auf und haben auch weiter eine Stadtmeisterschaft wieder in Hamburg. Aber ja, ich bin ja zwar mega Optimist, aber ich glaube, wir sind alle in diese Saison gegangen, dass wir das erste Mal es nicht als gesetzt empfinden, dass wir doch wahrscheinlich wieder um den Aufstieg spielen. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe meinen Augen nicht getraut auf Schalke über diese zweite Hälfte und hatte auch die erste Hälfte gegen Dresden gedacht, das ist ja der Wahnsinn, also ne, was für eine Liga. Und wenn wir da so weiterspielen, dann haben wir echt eine Chance. Im Moment, klar, ich träume davon, dass wir mal die ersten 2 Plätze erreichen, weil der dritte ist schon echt schwierig. Aber keine Ahnung. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich weiß ja auch, Paulianer hören bestimmt auch diesen Podcast. Ich glaube nicht, dass die das durchhalten. Würde mich freuen, wenn sie es durchhalten, aber am Ende muss der HSV leider davor bleiben. Also wenn ihr, liebe Paulianer, Dritter wird, passt das.
Okay, aber wir können festhalten, der Volkspark bleibt im Miniaturwunderland auch die nächsten 20 Jahre.
Ja klar, auch wenn wir Hamburg irgendwann ganz neu bauen, das ist so für in 8 bis 10 Jahren mal geplant, da wird das Volksparkstadion im Mittelpunkt stehen und das geht gar nicht anders. Und auch im Team, ganz ehrlich, wenn man eine Umfrage macht, wie viele sind HSV-Fans und geben das auch zu und wie viele sind Pauli-Fans und sind das auch wirklich vom Herzen und nicht nur, weil es innen ist, dann ist das schon klar, dann ist das Volksparkstadion, wenn man nur eins baut, das Stadion, was man baut. Aber Vielleicht findet man ja auch eine Möglichkeit, beide zu bauen.
Das Stadion ist im Maßstab 1 zu 87. Ist das Zufall oder ist das genau so gewollt, weil 1 zu 87?
Es müsste ja eigentlich in unserem Maßstab 1 zu 87 sein, aber wenn wir dieses Stadion im Maßstab 1 zu 87 gebaut hätten, würde das ganz merkwürdig aussehen. Wirklich ganz, ganz komisch, wie so ein Stadion im Modell aussieht. Also haben wir an allen Ecken und Enden geschummelt, wir haben die Maßstäbe verändert, haben es wesentlich höher gemacht, als es eigentlich sein müsste, vor allem in den Proportionen. Und jetzt sieht es nach einem Stadion aus und ist trotzdem eigentlich viel zu klein. 1 zu 87 wäre das Stadion viel, viel größer. Will der Besucher, aber der Durchschnittsbesucher nicht sehen.
Und auch nicht lesen. Er will lesen 1 zu 87 und freut sich über diese Zahl.
Ja, ist einfach 1 zu 87, aber in Wirklichkeit nicht.
Gibt es eigentlich so Ideen, die Sie noch im Kopf haben für die nächsten 20 Jahre? So eine Vision, so ein Traum, was unbedingt nochmal Miniatur Wunderland gebaut werden sollte?
Also beim HSV, lassen wir jetzt mal weg, rein vom Wunderland. Also wir verwirklichen unsere Träume. Wir toben uns jetzt in Südamerika aus und das gibt so viele tolle Vorbilder, was man da bauen kann. Also das wird jetzt mit Rio de Janeiro beginnen im November, wenn das hoffentlich zeitlich klappt und auch Corona das zulässt.
Machu Picchu.
Genau, kommt dann danach irgendwann, wir bauen die Karibik, es gibt so, also Südamerika ist ja schon ein Traum zu bauen, dann kommt Asien, Afrika irgendwann noch, aber wenn man so mal weg, also wirklich in die Träume reinkommt, dann haben viele im Team so den Traum, mal eine ferne Galaxie zu bauen, also eine Szene oder ein Land oder ein irgendwas, was keine Vorgaben hat, also sich komplett nicht an Maßstäbe zu halten, frei einfach zu bauen, wie so die Fantasie das hergibt, wie man sich fortbewegt und ob es da überhaupt Menschen gibt, wie die aussehen, ob es weiße, grüne oder sonst was Menschen sind. Das wäre von vielen aus dem Team ein Traum. Ich finde das auch ganz cool. Mein Traum, mein ganz persönlicher, wäre einmal ins Wunderland als Gast zu gehen, ohne es vorher gesehen zu haben, aber den würde ich nicht erfüllt bekommen, höchstens wenn ich dement werde.
Diesen Traum hat sich auf jeden Fall ein HSVer erfüllt, der sogar sich selbst ins Miniaturwunderland sozusagen reinstellen konnte. Und den hören wir jetzt. Haben wir auch schon eben gehört, kurz.
Hallo lieber Fredrik, hier ist dein alter Rothosenfreund Mirko Slomka. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir haben uns lange nicht gesehen und ich kann dir sagen, ich vermisse dich, vermisse Hamburg und vermisse das Miniaturwunderland wirklich sehr. Meine Frage ist, kannst du dich erinnern, wo ich mich platziert habe in deinem tollen Wunderland für Kinder und Erwachsene? Ich bin gespannt, ob du mich wiederfindest. Tschüss, viel Spaß euch.
Ja, Mirko Slomka war nicht so lange beim HSV, aber es hat gereicht, um eine Freundschaft zu entwickeln mit Ihnen und er erinnert sich noch sehr gut. Wissen Sie noch, wo er platziert wurde?
Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn ich dement werde, dann kann ich meinen Wunderlandbesuch aus der Sicht eines Besuchers sehen. Ich muss langsam darüber nachdenken, ob ich dement werde, wenn ich Gerrits Frage nicht beantworten kann und Mirkos auch nicht beantworten kann. Ich habe nicht mal mehr auf der Platte gehabt, dass er sich ins Wunderland stellen durfte, was wir nur sehr wenigen bis jetzt ermöglicht haben. Nee, keine Ahnung.
Ich hätte schon gedacht.
Aber ich würde mal tippen, in der Nähe vom Stadion oder im Stadion. Hoffe ich mal, dass er sich nicht Richtung irgendwo Hannover gesetzt hat oder so.
Haben wir überhaupt die Lösung, Kai?
Nee, haben wir nicht. Aber ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass jeder HSV-Trainer das vielleicht irgendwann mal durfte. Aber offenbar, wenn Sie sagen, das durfte
dann nur... Dann wäre die Bank ja sehr voll, oder?
Ja, dann wäre das ganze Miniaturwunderland sehr voll.
Nee, lieber Mirko, das musst du mir mal, wenn du es gehört hast, hier schick mir nochmal eine SMS, dann weiß ich das für die Zukunft.
Aber gibt es überhaupt Hannover eigentlich?
Nee, gibt's nicht. Nee, wir haben nicht mal Hannover gebaut. Also wir haben Deutschland, das war unser erster Abschnitt. Wir wollten ein Land bauen wie Deutschland von der Küste bis in die Alpen und haben das sozusagen komplett in der Fantasie gebaut. Wir wussten ja überhaupt nicht, können wir das überhaupt? Und dann haben wir überhaupt nicht darüber nachgedacht, auch noch authentisch zu bauen und haben so eigentlich ein fiktives Deutschland geplant. Und der erste Teil war sozusagen vom Harz bis in die Alpen und der zweite Teil Küste bis dann Harz. Und diese Küstenregion ist dann, während wir gebaut haben, Hamburg geworden. Aber das Volksparkstadion steht an der Elbe. Von daher, da sieht man schon so, wie wir es gebaut haben. Und das würden wir heute auch anders machen. Wenn wir Deutschland bauen würden, da hätten wir ein Riesenproblem, weil wir hätten dann ja nicht automatisch mehr Platz. Wir würden also auf diesen, was sind das, 450 Quadratmeter müssten wir dann Deutschland bauen. Und da würde einen großen Teil ganz klar Hamburg erstmal darstellen. Und es gibt ja noch andere Städte. Also die Berliner sind strunzbeleidigt, dass wir sie nicht gebaut haben. Die Münchner, ein bisschen, könnt ihr euch hier vorstellen, ne? Ruhrgebiet, was gibt's alles? Du könntest ja die ganze Speicherstadt mit Deutschland vollbauen. Und deswegen ist das, was wir durch Zufall gemacht haben, eigentlich gut. Wir tun damit niemandem weh. Wenn es nur Hamburg und den Rest Deutschland gibt, dann ist einfach Restdeutschland.
Völlig verständlich, finde ich. Also,
der Rest ist Restdeutschland, ne?
Südlich der Elbe, so, ne?
Genau. Also.
Mirko Slomka zuliebe können Sie mal an Hannover denken, aber so. Wobei, da ist er auch jetzt auch schon nicht mehr, das zweite Mal nicht mehr. Haben Sie noch Kontakt zu ihm?
Ich habe immer mal wieder, also wir schicken immer wenn er einen neuen Trainerposten hat, dann schicke ich ihm auf jeden Fall eine SMS. Also der ist jetzt tatsächlich ein bisschen eingeschlafen, der Kontakt. Also er war früher, also auch nach seiner HSV-Zeit immer noch mal wieder in Hamburg und so. Und dann haben wir uns immer getroffen. Aber das ist klar, wir sind alles viel beschäftigt heutzutage. Die Welt dreht sich immer schneller. Man hat immer weniger Zeit für eigentlich die wesentlichen Dinge im Leben. Und da geht sowas tatsächlich verloren.
Sie hatten jetzt tatsächlich nicht nur zu Mirko Slomka, sondern auch zu dem einen oder anderen Spieler Kontakt. Und einen von denen hören wir mal jetzt.
Moin, Frederik. Hier ist Heiko Westermann. Ich habe eine Frage an dich. Wer war denn dein Lieblingsnachbar vom HSV? Liebe Grüße.
Hashtag aus Gründen, könnte man sagen, ne? Stellt er diese Frage.
Also ist tatsächlich so, dass ich das wahnsinnige Glück hatte, dass ich in einer Wohnung wohnte, wo die Wohnung unten im Erdgeschoss Vincent Kompany gehörte. Und ich habe dementsprechend, und der hat sie behalten, weil er sie so schön fand oder weil er ein Bein in Hamburg behalten wollte, was ja jeder verstehen kann. Und erst ist Boateng eingezogen und dann ist Heiko eingezogen. Und
Boateng kam nach Kompany dann?
Ja, genau. Okay. Und also Kompany war der lauteste auf jeden Fall, aber mich hat das ja gar nicht gestört. Ich fand das sehr cool. Der hat wirklich echt, also aber wie gesagt, es war für mich ein Traum, ein absoluter Traum. Und Heiko, ich hatte ein Auto, ich hatte zwei Parkplätze da. Er hat dann einen Parkplatz von mir gekriegt und so. Und
reicht ja. Da ein Parkplatz für Jerome Boateng? Das frage ich mich gerade.
Nee, da stand tatsächlich immer sein sehr bekanntes Auto damals, stand tatsächlich immer an der Straße. Und ein anderer stand fest ziemlich lange immer in der Garage und so. Das war cool.
Wo war das? Winterhude? Oder?
Das war in Winterhude, ja. Und ja, es war toll. Es war richtig toll. Aber Vincent hat das leider verkauft.
Aber da musste das Herz eines HSV-Fans unfassbar aufgehen, wenn seine Nachbarn Vincent Kompany, Jerome Boateng und Heiko Westermann heißen.
Ja, das muss auch ziemlich scheiße für die gewesen sein, dass ich im selben Haus gewohnt habe, weil ich bin ja jemand, der viel sappelt und wenn ich sie auf dem Gang gesehen habe, ich sie voll gesappelt.
Aber das hat ihn wahrscheinlich nicht so schlecht gefallen, sonst hätte uns Heiko Westermann auch keine Sprachnachricht geschickt.
Also. Ganz genau, ich glaube, er ist ja nicht weggerannt, als ihr ihn angesprochen habt.
Jetzt will er aber auch noch die Antwort hören.
Der Lieblings, das war immer der Letzte. Ich sag ja auch immer, der Lieblingsbauabschnitt ist immer der Neueste. Also war es der Letzte und dann ist es natürlich Heiko gewesen.
Der beste HSV-Trainer ist immer der aktuelle.
Also ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, der Lustigste war Vincent Kompany.
Warum?
Und der war so fröhlich, der hatte immer gute Laune, hat immer Party gemacht, der war einfach immer... dazu sagen, ich bin da eingezogen, als er da schon wohnte. Ich habe ihn gar nicht so lange erlebt. Aber wenn man die anderen Mieter in dem Haus fragt... Das ist legendär. Also er hat immer.
War ja auch noch eine Zeit, wo viel zu feiern war beim HSV. Ja. Europapokal. Ja. Auch ja immer um die ersten fünf.
Aber den Slang von Jerome werde ich nie vergessen. Der hatte so auch damals war der noch ausgeprägter als heute dieser Slang, so den er hatte so Bruder, ne? Das war so. Das war schon cool.
Ihre Nachbarschaft zu Jerome Boateng hat ja sogar politische Wellen geschlagen, wenn man so will. 2016 als AfD-Rechtsaußen-Kollege Gauland da plötzlich mit Nachbarschaften ankam und gesagt hat, niemand möchte neben Jerome Boateng wohnen und die sich, ich glaube bei Facebook oder so, zu Wort gemeldet haben, gesagt, dass sie sehr, sehr gerne der Nachbar von Jerome Boateng sind oder waren. Gab es da eigentlich wahrscheinlich ja ganz viel Applaus, aber gab es da auch Anfeindungen oder irgendwas danach?
Was ihr alles über mich wisst, das gibt's ja gar nicht.
Ja, ein bisschen haben wir uns schon vorbereitet.
Also das war tatsächlich, ich habe das nicht verstanden. Das war eigentlich hätte das die Demontage der AfD bedeuten müssen, dass ein Spitzenpolitiker sich wagt, so einen Satz zu sagen damals. Aber nee, es gibt tatsächlich genug Leute in Deutschland, die so in einer Angst leben, irgendwie so beschränkt sind und sich von anderen Menschen, also in ihrer Angst so beschränkt sind, dass sie sich leiten lassen durch diese Angst, dass es da jemanden gibt, der ihnen bestimmte Dinge triggert und dann laufen sie hinterher, weil sie Angst haben. Das ist, ne? Mache den Menschen Angst, dann folgen sie dir. Das hat mich so zur Weißglut gebracht und wie gesagt, Vincent ist ja auch farbig gewesen und das waren so nette, lustige Menschen. Also für mich gab es diese gibt's auch in meinem ganzen Leben nicht, diese Unterscheidung nach Hautfarben und es lebt sich auch viel schöner, wenn man sozusagen diese Oberflächlichkeit ablegen kann und Vorurteile ablegen kann und deswegen musste ich das einfach posten und ich stehe sowas locker durch. Wir haben im Wunderland schon viele, viele Shitstorms erlebt, weil wir unsere Meinung gesagt haben und also das kann auch unter die Gürtellinie gehen, wie bei einer Geschichte, die wir zu Tierwohl gemacht haben, wo dann Bauern geschrieben haben oder eine Bäuerin geschrieben hat, man müsste statt die Küken müsste man die Braunbrüder mal schreddern. Und dann wird's schon heftig, ne? Und aber ansonsten stehen wir das eher durch und ne, also ich bin emotional, es berührt mich dann im Moment, aber dann kann ich mich auch wieder zurücklehnen und sagen, ja, es ist doch.
Wie reagieren Sie auf sowas, wenn man solche Mails dann bekommt oder Kommentare? Antworten Sie denn noch?
Ich antworte, ja. Verschwende diese Zeit also eigentlich, ne, weil es bringt ja gar nichts, da zu antworten. Aber trotzdem brauche ich das für mich. Ich muss dann einfach meine Gedanken da, manchmal mache ich die auch lächerlich, das sollte man auch nicht tun, ne? Aber es ist mir dann danach, das mit Satire zu reagieren. Also irgendwann hat jemand mal geschrieben, ah, das linksversiffte Wunderland wieder. Dann habe ich nur geschrieben, danke fürs Kompliment. Und das hat er dann nicht verstanden. Aber nee, das ist, also manchmal macht man mit Satire und dann kriegt man 87 Smiles und der andere hat es nicht verstanden. Mhm. Und ja, aber damals tatsächlich, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber mit Sicherheit, also 10% wählen die AfD. Dementsprechend ist jeder Zehnte auch bereit, sich davon dann ärgern zu lassen, wenn ich sowas schreibe.
2016 war das. Gab es irgendwann nochmal mit Jerome danach Kontakt oder so?
Nee, gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob er außer mit Bayern München nochmal nach Hamburg gekommen ist. Nee. Kein mehr.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich bei der EM 2016 mit ihm ein Interview über Gauland und über ihr Statement gemacht habe. Er hat sich sehr gefreut darüber und genau, war ein sehr gutes Statement. Ich glaube, das können wir alle hier unterschreiben.
Dann hat sich's gelohnt.
Auf jeden Fall. Also Sie sind aber grundsätzlich, Sie tun gerne Ihre Meinung kund, ne? Zum Beispiel auch bei der Hamburger Bewerbung für Olympia waren Sie ganz, ganz, ganz aktiv dabei. Also Sie haben Lust daran, das Wort zu erheben.
Also erstens bin ich ein Spielkind, zweitens bin ich Enthusiast, das heißt, ich kann mich für Dinge begeistern, die mir Spaß bringen, und wenn ich mich begeister, dann bin ich auch Feuer und Flamme, passt ja perfekt, das Wort für die Olympia-Bewerbung damals, und da für mich zu wenig kam damals von der Stadt, man hat allerdings auch in der Stadt gesagt, es muss aus dem Volk kommen, und dann ist es halt aus dem Volk gekommen, dann haben wir halt Gas gegeben und das hat einen Spaß gemacht, allerdings hat es einen auch am Ende zerrissen, wenn man gemerkt hat, dass man plötzlich politisch zermalmt wird, ne? Weil man ja auch Gegner plötzlich kriegt, weil man eigentlich ja nur spielen möchte und das so schön findet, die Vorstellung, dass Olympia nach Hamburg kommt, und ich fand die Bewerbung unglaublich nachhaltig, also nachhaltiger eigentlich, als man Olympische Spiele überhaupt machen kann, also nachhaltig werden Olympische Spiele niemals sein, aber es gibt ja nicht ohne Grund diesen Spruch Brot und Spiele, ne? Irgendwas brauchen wir Menschen auch noch, was Spaß bringt, und es wird Olympische Spiele weiterhin geben, und dann soll man sie doch bitteschön so nachhaltig wie möglich machen, und ich glaube, das hätte Hamburg mit wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Man siehe, wie es auch anders laufen kann. Bin ganz gespannt, wie es jetzt im Winter wird, und dementsprechend finde ich weiterhin, das ist eine riesen verpasste Chance, und das tat mir tatsächlich weh, und es hat mich auch emotional sehr, sehr ergriffen, wie plötzlich aus bestimmten Lagern da man Gegenwind gekriegt hat. Und das war am Anfang noch nicht, als wir angefangen haben zu spielen, haben alle mitgespielt, und am Ende, so kurz vor der Abstimmung, wurde es brutal mit Fake News und mit Anschuldigungen. Das war wirklich, das war nicht mehr schön. Und es wurde jede kleinsten Fehler der Politiker, die sich da irgendwie ja auch positionieren mussten, jeder kleinste Fehler wurde dann aufgebauscht im Web und wurde dann benutzt und so. Ach, da liebe ich meine heile Welt im Wunderland, und um die Frage am Anfang, ja, wir ecken ab und zu mal an und wir sagen unsere Meinung, und das tut auch manchmal weh, aber letztendlich, wenn es richtig weh tut, weißt du eigentlich, dass du es richtig gemacht hast. Also ich nehme das Beispiel Donald Trump nach 100 Tagen damals, als er im Amt war und in den Köpfen der Menschen Mauern gebaut hat, haben wir diese Mauer mal in echt gebaut. Wir haben eine echte Steinmauer, richtig schön nach Hamburger Backsteinvorbild um sein, oder beziehungsweise vor den Amerika-Abschnitt gebaut, haben Stacheldraht oben drauf gesetzt, also 1:1, richtig 2 Meter hoch, und haben da Make the World Great Again drauf geschrieben und ein Foto gemacht. Dieses Foto ist um die Welt gegangen, und dreimal dürft ihr raten, egal ob die Trump oder nicht Trump gewählt haben, die Amerikaner haben uns gehasst, weil da ist der Nationalstolz verletzt gewesen, und das war ein Shitstorm, und wir haben, glaube ich, 10.000 amerikanische Fans in einer Nacht verloren, und wir wurden beleidigt bis zum geht nicht mehr und spielt mit der Modelleisenbahn. Aber
hat Trump getwittert? Frage ich mich.
Wir haben ja darauf gewartet. Nein, hat er nicht. Aber ja, das hat sich dann
von Hamburg.
Das hat sich dann innerhalb von 24 Stunden umgekehrt in einen Love Storm vom Rest der Welt. Also eigentlich, und außer England. England steht häufig an der Seite von Amerika. Das war auch hier so ein bisschen zu spüren. Aber insgesamt war es ein Love Storm. Und die 10.000 verlorenen amerikanischen Fans wurden aufgewogen durch, also ich glaube, 30.000, 40.000 Fans woanders. Und ich weiß noch, ich habe dem Abendblatt damals ein Interview gegeben. Und da habe ich einen so einen Satz gesagt, und das wurde, glaube ich, also ich glaube, es war sogar die Überschrift, und das hat tatsächlich diese Geschichte legendär gemacht. Die wird heute noch zitiert. Also ich werde zitiert mit diesem Satz: Lieber verliere ich ein paar Fans als meine Seele. in einem Bericht darüber, warum wir so viele amerikanische Fans verloren haben. Und da, ich weiß noch, der wurde auch bei Facebook veröffentlicht von Abendblatt. Und alleine durch diese Veröffentlichung vom Abendblatt haben, glaube ich, 1000 Leute untergeschrieben: Für diese Aussage kriegst du jetzt von mir einen Fan mehr. Und am Ende zahlt sich das aus, wenn man seine Meinung sagt und wenn man jetzt nicht ganz quer denkt, sondern einigermaßen realistisch denkt. Also das ist subjektiv, aber trotzdem gibt es ja schon eine Richtung, ne? Also Stand heute, wenn man die Klimadebatte nimmt, kann man ja schon sagen, dass 99% der Wissenschaftler einer Meinung sind, und dann ist es gar nicht so schlecht, denen vielleicht auch mal zu glauben. Und wenn man dann in diese Richtung mitkämpft, ist es nicht ganz falsch. Und das merkt man meistens durch die Reaktion, dass ein bestimmtes Klientel meckert und schreit. Ne? Also ich sag's jetzt mal so böse, bei der Klimadebatte sind es Dieters, Manfreds, Peters und Michaels. Ne? Und dann merkt man eigentlich schon, okay, du hast in dieses Wespennetz gestochen, aber es ist richtig.
Ihre Meinung wird auf jeden Fall auch beim HSV bald sehr, sehr gefragt sein. Sie haben eben schon über Nachhaltigkeit gesprochen. Das Thema Nachhaltigkeit ist Ihnen auch beim HSV wichtig. Und deswegen sind Sie, weiß gar nicht, ab sofort in dem, jetzt müssen wir überlegen, wie das eigentlich heißt, in den neuen Expertenrat von Marcel Janssen.
Impulsgeberrat,
genau. Vielleicht sagen Sie einmal ganz kurz, was ist da passiert?
Also ich bin tatsächlich in den letzten 10 Jahren schon mehrfach von verschiedenen Menschen aus dem HSV angesprochen worden, ob ich ein, ich sag's jetzt mal, politisches Amt, denn für mich ist das ja fast so,
übernehmen möchte. Und
genau, ich möchte das nicht. Das steht mir nicht. Ich bin jemand, der Freischnauze redet, und da müsste ich diplomatisch denken, diplomatisch antworten. Da gibt es Leute von der Presse, die wollen immer das Neueste wissen, und ich sappel gerne.
Was wäre das denn gewesen? Aufsichtsrat oder Marketingvorstand oder also, was für ein Amt hätte das sein können?
Lassen wir das einfach mal. Es gab mehrere Anfragen, auf jeden Fall für verschiedene Positionen, und es liegt mir nicht. Und da habe ich immer abgesagt. Und jetzt kam Marcel und meinte, Mensch, hat mir das vorgestellt so, er möchte anders denken, er möchte aus verschiedenen Bereichen, Digitalisierung, also da haben sie einen granatenmäßigen Griff gemacht.
Mit Philipp Westermeier.
Genau, das ist megamäßig, und insgesamt fühlt sich das für mich toll an. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen uns das erste Mal treffen in dieser Runde, und erst dann werden wir sehen, wo fährt eigentlich dieser Zug hin, was können wir dem HSV wirklich geben, wir Impulsgeber. Wir gehen demnächst mal vielleicht essen oder so und treffen uns zusammen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ich habe viel in meinem Herzen, was ich glaube, was ich dem HSV mitgeben kann. Ich bin dann ja nicht in einer Position, dass ich sage, also das macht ihr jetzt, ne? Und dann machen die das. Sondern ich bin ein Impulsgeber. Das heißt, wir werden reden. Wir werden sozusagen aus unserer Sicht, aus unserer Expertensicht, die wir in verschiedensten Bereichen jetzt ja sind, werden wir einfach noch reflektieren, was ist der HSV da, wie fühlt er sich da an, wie stellt er sich da in der Stadt, wo hat er vielleicht noch Nachholbedarf, jeder für seinen Bereich, und wenn wir dann zusammen an einem Tisch, das können großartige Runden werden, und dann geht es natürlich darum, dass das auch ja gehört wird und auch umgesetzt wird. Also wenn ich jetzt sage, also ne, ihr müsst jetzt 3 HSV-Museen machen und die müssen größer werden als das Stadion machen, weil Kultur ganz wichtig ist und Kultur zu erhalten ganz wichtig ist, dann geht das nicht. Also es muss ja auch schon sinnvoll sein. Aber ich bin gespannt auf diesen Austausch. Und so wie ich das mit Marcel besprochen habe, kann das, glaube ich, für alle Seiten befruchtbar sein, wenn wir uns regelmäßig treffen und darüber reden.
Ist das erste Treffen schon terminiert?
Nee, aber das ist ja auch erstmal, wurde er jetzt gewählt. Mhm. Er stand jetzt, ist mal wieder ein bisschen Trubel im HSV drin. Überraschenderweise haben wir ja lange nicht mehr erlebt. Und da freue ich mich drauf. Das wird jetzt irgendwann passieren. Und das wird eine ganz tolle Runde. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil die Charaktere, die dort gewählt werden, die Köpfe, die gewählt wurden, sind großartig.
Die können wir nochmal sagen. Also Philipp Westermeier haben Sie schon angesprochen, Online-Marketing-Rockstars für den Bereich Digitalisierung. Dann ist Lena Schrum mit dabei, die hat die Nachhaltigkeitsplattform Aware gegründet, und Jens Meyer für den Bereich Hafen und Horst Rubesch natürlich auch noch als Ikone für den Bereich Frauenfußball und Jugendfußball. Also ja, eine interessante Gruppe, oder?
Ja, vor allem Lena und Philipp, glaube ich, die können so viel dem HSV an Stempel aufdrücken, an, also wer sich einmal mit Philipp vor allem, also Philipp ist ja auch jemand, der redet und der brennt für seine Sache, und der hat ein Know-how, das ist unfassbar, und der ist ja noch ganz, ganz jung, ich mit meinen 53 Jahren darf das ja mal sagen. Also das ist ein ganz großer, ganz, ganz großer Gewinn für den HSV, diese Truppe zusammengekommen zu haben.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
Also ich rede jetzt nicht über mich, ich rede jetzt über die anderen.
Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Sie haben schon eben gesagt, Marcel Janssen wurde ja gerade erst gewählt, vor roundabout 8 Tagen war es, glaube ich, auf der Mitgliederversammlung. A, waren Sie da, und B, sind Sie eigentlich Mitglied?
Ich bin selbstverständlich schon lange, lange, ganz, also kann ich gar nicht mich erinnern, wann ich Mitglied geworden bin. Mitglied und ich, nein, ich war nicht da. Ich hatte Verpflichtungen mit meinen Kindern und das ist für mich, steht an erster Position. Verpflichtung ist also auch das falsche Wort. Für mich ist Familie, ich mache keinen 9-to-5-Job, aber fast, ich habe mir wirklich auf die Fahne geschrieben, am Wochenende bin ich privat und es war am Wochenende und spätestens da gucke ich erstmal, was ist in der Familie und es passt einfach nicht rein. Und das war mir wichtiger. Und das ist auch für mich auch ganz wichtig in Zukunft so. Das weiß Marcel auch. Mal schauen, wie wir uns treffen. Aber ich glaube, das werden wir schon hinfinden.
Seit wann sind Sie Mitglied?
Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich, das steht ja auf meiner Mitgliedskarte. Ich hätte jetzt getippt, 99 steht, glaube ich, drauf, oder? Ja,
das heißt, Sie hätten aber die ein oder andere interessante Mitgliederversammlung noch erleben können.
Ich hab oder haben Sie schon interessante Mitgliederversammlungen erlebt. Ich war schon öfter da.
Haben Sie für die Ausgliederung damals auch gestimmt?
Haben Sie Presse rausgerufen? Nein, aber das ist tatsächlich so. Das glaubt mir keiner. Und ich bin ein Mensch, der nicht die Fakten auf den Tisch legt und dann ausrechnet, dann und dann, also kalkuliert irgendwo abstimmt. Ich bin mit dem Gefühl ins Stadion, damals war ich im Stadion, gegangen mit dem Gefühl, ich stimme ganz klar für die Ausgliederung. Und dann kamen mir unglaublich viele Nachfragen, unheimlich viele kritische Nachfragen. Ich weiß gar nicht, wer damals da vorne stand.
Jürgen Hunke, Manfred Ertl.
Ja, Ertl war es, glaube ich, der nicht eindeutige Antworten gegeben hat. Ich weiß, dann ging es ja ganz viel um die Marke HSV und da waren so viele Dinge, wo ich gesagt habe, merkwürdig. Und das fühlte sich insgesamt in dem Moment dann an, nein. Und dann habe ich dagegen gestimmt, also, als einer der wenigen.
Man muss einmal auflösen hier, Jürgen Hunke und Manfred Ertl waren gegen die Ausgliederung.
Ich weiß das nicht mehr. Oder war es Gernand?
Das kann gut sein, ja.
Ich weiß es nicht mehr. Tatsächlich war irgendjemand auf der Bühne, der geschwommen ist. Dick und fett geschwommen ist. Also nicht dick und fett vom Aussehen, aber es fühlte sich, das ging vor allem rund um die Marke, um die Lizenzrechte, glaube ich, der Marke oder so. Da fing es an, schwammig zu werden. Und ab dem Moment war diese Veranstaltung so, dass die Antworten nicht mehr klar durchdacht waren. Und dann blieb für mich vom Gefühl her nichts anderes mehr übrig, als dagegen zu stimmen. Und ja, überrascht, wie wenig dann am Ende dagegen gestimmt haben, denn eigentlich vorher war es für mich klarer alles und auf dieser Veranstaltung wurde es für mich unklar und schwammig und undurchsichtig. Und aber ich bin jetzt nicht derjenige, der heute sagt, das war der große Fehler des HSV. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube eher, was dann mit dem Geld gemacht wurde, ist ein Fehler gewesen. Und die fehlende Konstanz ist ein ganz großer Fehler. Also dieses ewige Austauschen, dieses Hire and Fire und ja, das hat jetzt nicht funktioniert, dann gehe ich mal. Ne? Ist ja vieles ist gegangen und die Vereine funktionieren am besten, wo es eine Konstanz gab. Mir fällt da einer in Süddeutschland ein. Wenn man sich da mal überlegt, was für eine Konstanz bei Bayern München meistens herrscht und auch wie wenig an die Öffentlichkeit gerät und wie einig man sich im Außenbild ist und Freiburg ist für mich so ein Beispiel, wenn man auf Konstanz setzt, was man damit gewinnen kann.
Das ist ja auch also, das große Ziel von Marcel Janssen, wieder Einigkeit im HSV zu schaffen und natürlich auch Konstanz. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie ihn kennengelernt haben? War das auch, als er dann zum HSV kam und Sie ihn durchs Wunderland geführt haben?
Ich habe ihn tatsächlich erst vor einem Jahr kennengelernt. Nee, ich kann mich zumindest nicht erinnern. Marcel, verzeih mir, wenn ich mich nicht erinnern kann. Und du warst damals da, aber wir wissen ja inzwischen, dass ich dement bin. Und hoffentlich nicht. Aber nee, ich habe ihn tatsächlich erst vor einem Jahr kennengelernt, dann aber umso intensiver. Und wer Marcel mal, also ich habe ihn tatsächlich in einem privaten Rahmen kennengelernt, habe großes Glück gehabt dadurch, dass ich ihn sozusagen anders als viele, die jetzt ihn gerade vielleicht nicht so gut finden, also es ist ja sehr, sehr bewegend gerade, was gerade wieder für Stimmungen entstanden sind und viele wissen das ja gar nicht aus erster Hand, was da für Stimmung oder warum so Stimmung gemacht wird, haben ihn nie kennengelernt und beschimpfen ihn. Er ist jemand, der viel redet, aber ich bin auch jemand, der schon Menschen sehr schnell durchschauen kann. Und mich hat er tatsächlich berührt, vom ersten Moment an. Von dem Moment an, wo ich bei ihm im Auto saß, hat mich dieser Mensch berührt. Und das ist wichtig heutzutage, dass Menschen berühren können, andere Menschen ja auch mitreißen können, anstecken können. Und das kann er zu 100%. Und da bin ich ganz gespannt. Das ist immer ein Risiko. Jeder Mensch ist nicht 100% durchschaubar. Aber ich habe da tatsächlich ein gutes Gefühl und hoffe, dass ich nicht eines Besseren belehrt werde, wenn wir in ein oder zwei Jahren nochmal drüber reden.
Marcel Janssen und Frederik Braun im Marcel Janssen Smart. Das wäre auch ein schönes Foto, das wir gerne abgedruckt hätten. Jetzt haben wir ganz viel über Marcel Janssen gesprochen. Hören wir doch einmal nochmal ganz kurz selbst, was er zu sagen hat.
Moin in die Runde, moin lieber Frederik. Ja, erstmal freue ich mich natürlich, dass du uns zugesagt hast für den Impulsgeber und uns unterstützt, gerade mit deinen Schwerpunkten Kultur und Draht zur Stadt. Meine Frage an dich, was vielleicht ja auch viele Zuhörer interessieren könnte, ist, was war dein geilstes HSV-Erlebnis? Euch ein gutes Gespräch und bis bald.
Ja, das ist wahrscheinlich jetzt eine super schwierige Frage, ne? Weil es so viele gab, mit 83 angefangen und dann später Van der Vaart und Europapokalspiele und so weiter und so fort. Gibt es den einen Moment?
Also klar, einem fallen die Siege, also die wirklich die Meisterschaft, die Landesmeister, also Champions League-Sieger, dann im Weltpokal zu spielen. Ich glaube 2-0 verloren, 1-0 verloren haben wir, das weiß ich gar nicht mehr genau. Das sind natürlich, das fällt jedem als erstes ein. Nee, es sind tatsächlich so wahnsinnig viele Momente. Ich weiß noch, dass ein Highlight meines Lebens war, tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, Auswärtsspiel auf Schalke und Van der Vaart dreht völlig auf, macht glaube ich das 2-0 in einer abgewichsten, Entschuldigung, darf ich sagen, ne, Art und Weise. Und es war 20 Minuten vor Schluss und das Stadion war 3 Minuten später leer und ich stand da und habe Party gemacht mit meinen Freunden und
ich glaube, das war der Abstiegskampf unter Huub Stevens damals.
Es war irre.
Wichtiger Sieg.
Ja, also es gab so viele Momente. Das fühlt sich dann ja immer in dem Moment, also auch auf Hertha, wie dieser junge Torwart da das erste Mal reingekommen ist, sein erstes Spiel, man hat eigentlich alles richtig gemacht, dass er da fast gefühlt an der Mittellinie diese Kopfbälle oder was da macht. Also eigentlich geil und à la Neuer geklärt und beide Male steht da. Ich glaube, wer
war David Jarolim
und Roberto da diese Dinger,
Sascha Burchardt,
die heute nie wieder treffen würden. Ne? Nie wieder.
Und vor allem nicht David Jarolim, ja.
Also genau gleiche Dinge, Kopien, da standen wir da auch und haben unseren Augen nicht mehr getraut und sind wirklich besoffen von diesem Eindruck wieder nach Hause gefahren. Also HSV ist einfach, das ist ein Leben und diese Momente, die wirst du nie vergessen. Also du siehst schon, was ich hier sage, sind nicht die typischen HSV-Momente, die jeder im Kopf hat. Oder Van der Vaart, wie wir gegen Bayern München 2-1, glaube ich, gewonnen haben. Und haben wir nicht, glaube ich, den Ausgleich gekriegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann Van der Vaart hier links unten außen dieses Jahrhunderttor geschossen hat und so. Das sind Dinge, die, ich kriege Gänsehaut gerade. Ich habe hier gerade Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob es euch Hörern auch so geht. Der HSV hat so tolle Geschichten geschrieben. Und es sind nicht immer die großen Siege. Es sind auch die vielen Kleinigkeiten, wo man sich einfach freut. Ich war Jarolim-Fan bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich mit meinem Jarolim-Trikot im Auswärtsauer der war eine Hassfigur. Weil er so gut war, weil er immer gefallen ist, wenn man ihn getreten hat, ne? Und also er wurde ja auch immer getreten. Er konnte den Ball so cool abschirmen aber es war eine Hassfigur. Und es war tatsächlich so, wenn ich mit meinem Jarolim-Trikot irgendwo auswärts dann war oder so, musstest du einiges einstecken.
Also wir merken, Sie waren auch oft auswärts. Sind Sie jetzt bei Heimspielen eigentlich immer dabei? Haben Sie eine Dauerkarte? Sind Sie am Sonntag im Stadion gegen Darmstadt?
Ich habe tatsächlich 3 Dauerkarten mit ich habe eine Frau geheiratet, die tollste Frau der Welt. Sie ist nämlich auch noch hübsch und intelligent, intelligent als erstes, damit man
nicht nur HSV-Fan, ne? Auch noch hübsch und intelligent.
Wahnsinnig hübsch. Was für eine Mischung. Tollste Einstellung, beste Mama der Welt und Hardcore HSV-Fan. Was Besseres kannst du im Leben nicht haben. Also, sie will immer mit, wir planen teilweise unseren Urlaub danach und das ist ein Geschenk des Himmels. Und wir sind, soweit es immer noch geht, im Stadion. Sie war tatsächlich im 9. Monat schwanger mit mir im Stadion. Wir haben schon mal geguckt, wo der nächste Rettungssanitäter im Zweifel ist. Und ja, wir sind immer da. Soweit das geht tatsächlich jetzt noch. Jetzt habe ich wieder über einen Freund habe ich tatsächlich, der wollte nicht hin, habe ich mir seinen Dauerkartenpfand, mir sein Passwort hat er mir gegeben und habe wieder 6 Karten, weil meine Frau ist Mitglied und hat eine Dauerkarte. Ich habe 2 Dauerkarten. Das will man auch mit jemandem mitnehmen können. Und das heißt, wir konnten nur 4 Karten kaufen, aber wir brauchen ja 5 mit den 3 Kindern und so. Also wir haben wieder das Glück, dass wir 5 Plätze haben.
Am Sonntag gegen Darmstadt.
Also es war eine kurze Frage und eine lange Antwort, wie immer. Kurz gibt's bei mir nicht. Wir sind dabei.
Voller Vorfreude. Wie geht's aus?
Ja, die Wundertüte wird wieder zuschlagen. Nee, also ganz ehrlich, wenn ich jetzt als HSV-Fan nicht ein 3-1 tippe oder so, dann werde ich mir selbst nicht gerecht. Ich glaube da fest dran. Und weil ich finde auch, und dann, ne, es wird alles wieder kaputt geredet und so, es wird, ne, das ist ein System, was wir da spielen, was mutig ist, was auch anfällig sein kann und was auch erstmal wieder richtig in den Köpfen drin sein muss. Wir haben großartige Spieler und das wird jetzt mit jedem Spiel wieder mehr noch zusammenwachsen und auch auf Pauli hast du ja so tolle Ansätze gesehen. Also ich finde, da waren ganz tolle Momente da und dieses Spiel hätte einfach auch anders ausgehen können und Dementsprechend glaube ich daran. Das wird werden.
Ein 3:1 tippen Sie. Das 1:3 darf dann auch gerne Klaus Grasula schießen für Darmstadt.
ich erinnere mich an Dickmeier damals, ne? Den ich übrigens auch gut kenne.
Das so, 5:1
für Sandhausen. Der ausgerechnet bei uns dann das Tor macht. Und so. Ich habe es ihm aber gegönnt, ehrlich gesagt. Der Zug war abgefahren. Und, ja. Aber naja, das ist ja so eine Seuche, ne? HSV-Spieler, die mal hier gespielt haben, woanders hingehen und dann plötzlich durchstarten.
Sie haben das System eben angesprochen, das ist das System von Tim Walter. Den müssen Sie wahrscheinlich erst noch kennenlernen. Den einen oder anderen HSV-Trainer kennen Sie ja schon, weil wir jetzt am Ende unseres Podcasts sind und Sie gleich noch 20 Jahre Miniaturwunderland ein bisschen feiern sollen und müssen. Kommt jetzt unsere letzte Kategorie und die kommt zu den Trainern jetzt.
Meine Top 3.
Ja, in dieser Saison haben wir immer am Ende nochmal eine Top 3 und bei Ihnen haben wir uns überlegt, was sind denn Ihre Top 3 HSV-Trainer? Es gab so viele und Sie sind seit so langer Zeit dabei, jetzt müssen Sie uns eine Top 3 Trainer präsentieren.
Daniel Thun haben Sie schon genannt, ne? Der könnte dabei sein.
Also ich sag mal so, es gibt jetzt zwei Top 3. Einmal die private Top 3, da wäre Mirko Slomka auf Platz 1, weil ich ihn menschlich einfach so geil finde. Das ist so ein normal gebliebener Mann, das ist absolut toll. Aber gut, machen wir es mal rein aus HSV-Sicht.
Dann Sie dürfen auch mischen, so.
Na, ich mache rein aus HSV-Sicht, dann ist es unpolitisch, ne? Rein aus HSV-Sicht und das, was sozusagen für mich sozusagen eine Rolle gespielt hat, habe ich das Wahnsinnsglück gehabt. Ich habe Ernst Happel noch erlebt. Und das ist natürlich mit heute nicht vergleichbar, aber das System, jetzt weiß man ja nicht, ob Manni Kals auf Rubisch auch ohne Happel so gut funktioniert hätte damals. Es ist aber ganz klar, mein Platz 1 ist mit, also diese Ehre zu haben, dass der noch auf der Trainerbank saß, als ich meine erste Dauerkarte hatte, das ist legendär und da träume ich natürlich auch heute noch davon. Ich habe so wahnsinnig viele Trainer erlebt und es sind wenig hängen geblieben. Huub Stevens natürlich, klar, ist schon eine Emotion gewesen. Das ist auch eine Fan-Emotion gewesen. Wir haben ihn alle geliebt irgendwie. Aber so von der Spielweise, da mag man jetzt mich tehren, ich mochte Thun echt gerne. Ich mochte das, ich mochte die mutige Spielweise. Ich glaube, wenn Ulreich die Bayern-Form mitgebracht hätte, die er in den guten Zeiten hatte, wären wir locker aufgestiegen. Also ich möchte das jetzt nicht an ihm festmachen. Wir haben wirklich scheiß viel Pech gehabt. Wir wären normalerweise echt aufgestiegen, wenn ein paar Dinge nicht passiert wären. Und das wäre auch mit der Verdienst von Thun gewesen. Deswegen setze ich ihn ganz unpopulär auf Platz 2 und würde Huub Stevens schon, weil es eine Emotion war damals mit ihm, so würde ihn auf Platz 3 setzen. Aber also wir würden ja jetzt, wenn die Sendung ist zu Ende ist, fallen sie mir alle ein, die ganzen
also
Trainer.
Also mindestens ein Hörer in Osnabrück kann sich sehr gut damit identifizieren, dass Ernst Happel auf Platz 1 ist und Daniel Thun auf Platz 2. Das wird in Osnabrück auf jeden Fall ankommen. Also uns hat es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir würden ehrlicherweise jetzt auch noch wunderbar eine Stunde weiterreden können, aber ich glaube, da kriegt Ihr Anschlusstermin kriegen Sie ein bisschen Ärger mit Ihrem Anschlusstermin. Wir haben schon ehrlicherweise überzogen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich an diesem Tag vor allen Dingen die Zeit genommen haben. Und dann holen wir den Rest des HSV-Talks nochmal irgendwann anders nach. Genau, wir sind für alle anderen dann wieder nächsten Montag nach dem Spiel gegen Darmstadt, vor dem Spiel gegen Heidenheim hier zu hören und das wissen Sie als gebürtige Hamburger sehr gut. Bei uns heißt das nämlich, in Hamburg sagt man Tschüss, bei uns heißt das auf Wiederhören.
Tschüss, hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht.
Auf Wiederhören.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.